Herzlich willkommen in der HR Innovators Lounge, dem Podcast vom HR-Autopiloten, der neuen Art, deine HR-Prozesse smart zu automatisieren. Ich bin Marc Stratmann und wir sprechen hier über alles, was modernes HR heute bewegt. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste für 20 Minuten. Klartext, ehrlich, direkt und garantiert, ohne die Hand vor den Mund zu nehmen. Zeit für ein HR-Upgrade. Viel Spaß beim Hören.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der HR Innovators Lounge. Und heute tauchen wir tief in das Herzstück moderner Unternehmen ein, die HR-Transformation. Und dafür hätte ich mir kaum einen besseren Gast wünschen können. Er ist Brückenbauer zwischen Technologie und Menschlichkeit, ein erfahrener Stratege und ein echter Macher der HR-Szene. In über 20 Jahren hat er die Personalarbeit in globalen Konzernen wie der Kion Group oder auch AstraZeneca mitgestaltet und als Managing Consultant bei Mercer durch digitale Veränderungsprozesse geführt. Doch er blickt nicht nur auf die nackten Zahlen und Systeme wie Workday oder SAP und Co. Als studierter Psychologe und systematischer Coach liegt sein Fokus immer auf dem Menschen und der Frage, wie gelingt Führung in einer digitalisierten Welt? Er ist zudem Gründer und Kopf hinter Skating, einem KI-Tool, das Teamdynamiken neu erlebbar macht. Sein Ziel ist es immer, sich selbst überflüssig zu machen, indem er Organisationen die Wege in die Hand gibt, die sie für die Zukunft brauchen. Und ich freue mich riesig auf unser Gespräch heute, wo es rund um das Thema HR, HR, IT etc. geht und echte Business-Partner-Modelle und die Zukunft für die Führung. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen in der HR Innovators Lounge, Moritz. Danke, dass du die Zeit für uns heute nimmst. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal selber in ein, zwei Sätzen vorstellen oder ergänzen von dem, was ich gesagt habe?
Ja, danke dir, Marc. Schön, dass ich heute hier bin und ich freue mich sehr aufs Gespräch mit dir. Du hast schon einen ganz guten Überblick über mich gegeben. Was kann ich da hinzufügen? Wie du gesagt hast, ich habe BWL und Psychologie studiert. Ursprünglich wollte ich mal Filmproduzent werden. Das hat sich dann aber erübrigt. Dann Therapeut und bin damit dann mit dieser Kombination irgendwie im Hintergrund in die Personalabteilung gerutscht und seit, wie du sagst, vielen Jahren jetzt im Personal unterwegs. Erst angestellt mit operativen Aufgaben von A bis Z, dann immer mehr ins Strategische und jetzt seit einigen Jahren selbstständig und begleite Personalabteilungen und Unternehmen und Führungskräfte in Veränderungsprozessen, Digitalisierung, Transformation und da immer mit meinen zwei Blickwinkeln, einmal das Menschliche, das Systemische und auf der anderen Seite natürlich die harten Fakten, die Prozesse und wie man das Bestmögliche für jedes Unternehmen rausholt. Genau, und jetzt lass uns eintauchen.
Super, spannend. Ja, richtiges Stichwort, lass uns eintauchen. Du hast gerade HR-Transformationen gesagt und jeder redet darüber, jeder hat es schon mal irgendwo gehört. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, HR-Transformation heißt für viele am Ende des Tages, wir haben nur ein neues IT-Tool eingeführt. Was ist für dich der Kern einer richtigen Transformation und damit auch einer echten HR-Transformation?
Das ist eine gute und gar nicht so einfach zu beantwortende Frage. Also der Kern ist, was ich finde häufig gar nicht so richtig passiert, ist, dass wirklich HR-Transformation bedeutet, dass sich die Personalabteilung in sich verändern muss. Und wie du zu Recht sagst, der Auslöser ist häufig ein neues Tool, was eingeführt wird oder eine Zusammenführung von Unternehmen oder natürlich im Konzern eine Strategieveränderung, ein neues Target Operating Model. Und wie gesagt, die Auslöser sind unterschiedlich. Der Kern sollte aber immer sein, dass die Personalarbeit besser wird. Und da fängt es eigentlich schon an, sich mal Gedanken zu machen, was ist eigentlich für das Unternehmen und das Ziel des Unternehmens die richtige Personalarbeit? Und wenn man das gemacht hat, dann zu überlegen, wie können wir als Personalabteilung das Bestmögliche liefern? Auf der einen Seite natürlich durch Technologie, wie in eigentlich allen Bereichen von Unternehmen. Und auf der anderen Seite, wie agieren wir als Mitarbeiter der Personalabteilung für unsere Kunden besser? Genau, und das fängt natürlich, Strukturen ist das eine, also dieses berühmte TOM, Target Operating Model. Das ist für mich aber immer nur die halbe Miete. Das ist mehr oder weniger ein bisschen das Organigramm. Und die zweite Ebene, die tatsächlich selten betrachtet wird, aber meistens gar nicht so einfach ist umzusetzen, ist die Befähigung der Mitarbeiter. Dass die wirklich in die neuen Rollen reinwachsen. Dass die die Tools bedienen können, das eine, aber auch dann vom Kunden in einer anderen Rolle wahrgenommen werden. Das ist in anderen Abteilungen ähnlich. Im HR-Bereich wird das aber, so nehme ich es zumindest wahr, häufig tendenziell eher stiefmütterlich betrachtet. Warum? Ja, eine gute Frage. Das begleitet mich ehrlicherweise schon seit 20 Jahren. Also, wo es immer schon die Frage war, wie kriegen wir als HR uns endlich an den Tisch der Entscheider zu den strategischen Themen? Ich glaube, im Kern ist es so ein bisschen das Problem, dass wir wollen bei den Entscheidern am Tisch sitzen, aber wir können es halt nicht per Order die Mufti, sondern wir müssen als Person, als Einzelperson Kompetenzen mitbringen, Wissen mitbringen, dass wir von denen auch ernst genommen werden. Und dann auch wissen, was interessiert die eigentlich, dass sie uns ernst nehmen in unserer Kompetenz. Und das ist manchmal so ein bisschen, oder manchmal, ehrlich gesagt, in vielen Unternehmen wird die Personalabteilung einfach immer noch als administrative Abteilung gesehen. Und dementsprechend agieren wir auch so, was auch absolut richtig ist. Wenn wir Administration ist das Rückgrat vom Personal, wenn das nicht läuft, dann haben wir unsere Kernaufgabe erstmal nicht erledigt. Und davon aber wegzukommen und zu sagen, wir sitzen jetzt mit den Vorständen, Geschäftsführern, Bereichsleitern am Tisch und diskutieren auf Augenhöhe über das, was gerade losgeht. Da muss man sich erstmal lösen von dem Administrativen und wirklich das Geschäftsmodell verstehen, den Impact von uns im Personal verstehen und dann auch die Sprache der Personen sprechen, um mit ihnen wirklich diskutieren zu können. Und das Interesse und vor allen Dingen auch, es ist in gewisser Weise ein Bildungsauftrag oder ein Bewusstsein schaffen dafür, dass die Mitarbeiter der Kern sind. Das wird zwar von allen nicht verneint, sondern alle sagen, ja, die Mitarbeiter sind die wichtigsten, aber diese weichen Faktoren als harte Faktoren zu greifen, sag ich mal. Also zufriedene Mitarbeiter arbeiten motivierter als unzufriedene Mitarbeiter. Das ist schwer zu messen, aber letztendlich wird da einem kaum jemand widersprechen auf der Ebene. In der Praxis dann meistens schon, weil es Geld kostet, weil es nicht wirklich greifbar ist, weil es nicht so einfach ist, umzusetzen, weil es natürlich auch Historien mit sich bringt und falsche Führung offen legt, wo keiner sagt, ach ja, cool, dass du mir gesagt hast, dass ich falsch führe. Danke dafür. Sondern das einfach sehr in die Persönlichkeit und das ja auch persönliche Empfinden. Also die menschlichen Faktoren, die dann einfach in einem Unternehmen eine Riesenrolle spielen.
Glaubst du, dass wir manchmal in HR einfach auch zu menschenorientiert sind? Weil am Ende des Tages haben wir ja schon auch irgendwo, wir wollen an den Entscheidertisch, also müssen wir auch irgendeinen Business Impact bringen. Aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wir sind so konstant in so einer Selbstfindungsphase. Weil wenn ich mir irgendwie angucke, Vertrieb war schon immer Vertrieb. Finance war schon immer Finance. Und wir sind irgendwie mal Personal, Human Resources, People and Culture. Jetzt geht es irgendwie wieder zur HR zurück. Also wir sind in so einem, und ich weiß aber nicht, ob das dieses, hey, wir möchten die Menschen und es sollen alle glücklich werden und so weiter. Aber am Ende des Tages müssen wir ja auch einen Business-Fokus haben. Kannst du dir vorstellen, dass wir einfach zu wenig Business sind?
Also ich glaube, das sind zwei Punkte, die da relevant sind. Einmal ist es ganz klar, was für eine Kultur herrscht im Unternehmen vor und wie sind die oberen Führungskräfte, wie ticken die? Und das entscheidet schon mal massiv, wie wir im HR überhaupt agieren können. Weil wenn es jetzt ein Unternehmen ist, und ich hab viele Unternehmen gesehen, viele verschiedene Personalleiter erlebt und Führungskräfte und Geschäftsführer erlebt. In manchen Unternehmen ist es so, dass Personal eigentlich, so wie du es ausgedrückt hast, der Mensch nicht so eine wirkliche Rolle spielt, sondern Zahlen, Fakten, Abrechnung, Restrukturierung, Freisetzen, oder einfach einstellen. Also der Mensch, dieses, wie du es genannt hast, dieses Happy People, nicht so eine Rolle spielt. Das ist ein Kulturthema. Auf der anderen Seite, was glaube ich auch sehr stark mit reinspielt, ist, dass wir uns mit den Menschen beschäftigen und dadurch die gesellschaftlichen Entwicklungen oder gesellschaftlichen Neigungen von uns deutlich stärker wahrgenommen werden, weil wir uns einfach in dieser Bubble bewegen und dadurch versuchen, sowas ins Unternehmen reinzubringen, beziehungsweise das Unternehmen dafür zu sensibilisieren, dass das jetzt gerade wichtig ist. Und das spielt wieder mit natürlich mit der Kultur einher. Das hat wir jetzt nach Corona das ganze Thema Workation hatten. Manche Unternehmen haben das ja massiv umgesetzt. Andere Unternehmen, wenn du damit angekommen bist, hast du schon fast eine Kündigung auf dem Tisch gehabt. Sprich, nicht jedes Unternehmen ist gleich, sondern es kommt darauf an, was für eine Kultur herrscht da, was für Menschen arbeiten da, was für Menschengruppen arbeiten da, was für soziale Gruppen arbeiten da. Und deswegen leider über den Kamm scheren geht nicht, aber wie du zu Recht sagst, in einem Findungsprozess, wir sind, glaube ich, immer in einem Findungsprozess, weil sich einfach die Gesellschaft gerade immer wieder neu erfindet. Und zwar, so alt bin ich noch nicht, aber von Gefühl her in immer kürzeren Zyklen.
Also, was glaubst du denn, was passieren würde, wenn man jetzt wirklich so den klassisch, und es gibt immer Ausnahmen, aber jetzt gerade so Vertrieb zum Beispiel, das sind ja sehr zahlenorientierte Personen, die genau sagen können, hey, lohnt sich das nicht, was ist mein Impact, was habe ich geschafft, was habe ich nicht geschafft. Was glaubst du, was würde denn passieren, wenn man wirklich so einen Hardcore-Vertriebler oder Vertrieblerin mal in HR setzt, um mit diesem Mindset Zahlen, Daten, Fakten rein auf Business-Impact-Ebene dort reinzukommen. Was glaubst du, was würde passieren?
Ich glaube, ich stelle die Frage mal andersrum. Ich glaube, es würde dem HR-Bereich extrem gut tun. Und ich kenne auch Unternehmen, in denen das tatsächlich passiert. Also, dass man häufig mal in den Personalbereich, dann natürlich meistens auf Business-Partner-Level oder im Bereich Führungskräfteentwicklung HR-fremde Personen reinholt. Ich hatte sogar mal eine Chefin, die mich sehr geprägt hat, die gesagt hat, jeder, der hohe Führungskraft werden will, muss mal eine Station im HR-Bereich gemacht haben, um also diesen Brillentausch gemacht zu haben. Und ich glaube, sie würden am Anfang hochmotiviert reinkommen, würden dann ziemlich schnell ernüchtert werden und dann einmal die Keule auspacken und am Ende genauso als HRler rausgehen wie wir. Was ich aber daran interessant finde, ganz kurz, was ich interessant finde, ist immer noch das Thema, dass es ja, wenn man mal an so Wechsel in Unternehmen denkt, es ist ja nicht unüblich, dass jemand mal aus dem Finanzbereich sich langsam in den Bereich Marketing entwickelt, das vielleicht nicht ins Hochkreative oder vom Marketing in Sales geht, also hin und her wechselt zwischen Abteilungen. Aber dass jemand mal bewusst in den HR-Bereich reingeht und wieder rausgeht, passiert eigentlich extrem selten. In Großkonzernen, wo dieses alle 4 Jahre neue Position, da schon, ja. Aber in so einem, ich nenne es mal Mittelstand, das aber auch schon in die mehrere tausend Mitarbeiterunternehmen gehen kann, da ist HR eigentlich nicht eine Station für jemand, der Karriere machen will. Der sagt, jetzt gehe ich mal wirklich bewusst 2-3 Jahre in den HR-Bereich und dann wieder raus und kriegt die nächste und gehe in der Karriere nach oben. Sondern HR ist irgendwo, das ist jetzt sehr pauschal gesagt, immer noch so ein bisschen eine Abteilung, die als Parkabteilung oder als Endstation betrachtet wird.
Ja,
aber es würde sehr vielen gut tun. Es würde sehr vielen gut tun.
Ja, definitiv. Glaube ich sofort. Jetzt hast du gerade auch HR Business Partner angesprochen. Ich habe es jetzt so in der ganz jungen Vergangenheit, wurde ich das auch gefragt. Und die Frage würde ich einfach gerne mal direkt an dich weitergeben. Es gab ja mal so den Trend, gerade so im Mittelstand, Konzernbereich, alle gehen auf HR Shared Service Center, kanalisieren von den Thematiken. Wie stehst du dazu heute? Weil ich sehe so ein bisschen den Trend, dass viele wieder zurückrudern und es wieder in die einzelnen Bereiche geben. Wie stehst du zu der Thematik?
Zu Shared Service Centern?
Mhm.
Ich finde es nicht grundsätzlich verkehrt. Es ist deutlich komplexer, es so zu gestalten, dass es am Ende einen wirklichen Mehrwert bringt und nicht nur wir sparen irgendwie 10% Kosten ein. Das ist das, was ich leider häufig erlebe als Motivation. Es kann in vielen Fällen jetzt gerade durch Technologie tatsächlich auch ziemliche Effizienzgewinne geben. Was aber häufig verloren geht, ist der Anschluss zur Personalabteilung für die Mitarbeiter und dadurch eine ziemlich kulturelle Veränderung. Also wie ich es immer zum Beispiel als Beispiel hatte, ein Service Center wird eingeführt für die Abrechnung, was ja so ein klassischer Fall von Service Center ist. Und die Produktionsmitarbeiter, die einen Großteil der Belegschaft ausgemacht haben, früher konnten sie zum Lohnschreiber gehen, der saß irgendwo neben dem Geschäftsführer, also irgendwo auf der Geschäftsführungsebene oder Werkleiter neben dem Werkleiterbüro. Und danach mussten sie ein Ticket in Jira stellen, wenn sie eine Frage hatten. Und das ist natürlich was, wo man sagt, okay, vom Prozess her sparen wir jetzt, weil das Service Center ins Ausland ausgelagert wurde, sparen wir 20% Lohnkosten vermeintlich. Aber das Jira-System ist natürlich explodiert. Die Mitarbeiter sind auf die Barrikaden gegangen, weil ein Produktionsmitarbeiter keinen eigenen Rechner hatte. Sprich, er musste sich einloggen, Ticket stellen und wusste dann innerhalb der nächsten 36 Stunden kriegt er eine Antwort. Auf Englisch übrigens, wo man auch gesagt hat, was soll das? Also deswegen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Grundsätzlich verkehrt finde ich es nicht. Man muss sich wirklich anschauen, wofür macht man das eigentlich? Ich finde so virtuelles Service Center nicht verkehrt, zu sagen, man hat beispielsweise 4 Werke mit 4 Abrechnern, die immer nur das Werk machen, da zu sagen, lass uns mehr zentralisieren, jeder bleibt da sitzen, wo er ist. Sie können sich aber wunderbar vertreten, können alle Abrechnungen machen. Es gibt die Spezialisten, aber immer in Doppelfunktionen und zu sagen, wir haben ein Service Center, aber es ist halt immer noch dezentral. Das finde ich beispielsweise eine Lösung, wo ich sage, warum nicht? Ja. Aber der Kontakt zu den Menschen finde ich nach wie vor vom HR-Bereich einen wesentlichen Teil in Bezug auf die Kultur. Und wenn wir uns People in Culture nennen, finde ich, steht es im Widerspruch zu sagen, People in Culture, wir lagern nach Indien und Osteuropa aus und führen ein Ticketsystem als First Point of Contact an.
Ja, ja, nee, kann ich total verstehen. Von so dieser High-Level-Ebene, wie würdest du, ich sag mal, nehmen wir mal so den klassischen Mittelstand, irgendwie 5.000 bis 7.000 Mitarbeitende oder irgendwie sowas, wie würdest du denn eine HR-Organisation aufbauen von den grundsätzlichen strategischen Rollen?
Von den grundsätzlich strategischen Rollen? Also klar, es muss einen Personalleiter geben, der hauptsächlich strategisch arbeitet im Sinne von, der kümmert sich um die Geschäftsführung und die oberen Führungskräfte, um Transformation, um Change, um die 2 bis 5 Jahresblick auf das Unternehmen. Was tut sich da mit den Menschen? Dann brauchst du eine Abrechnung, die es immer braucht, egal ob sie outgesourced ist oder nicht, muss es die Experten geben. Ich finde, Abrechnung ist nun mal, wenn die Abrechnung nicht läuft, können wir im Personalbereich so gut sein, wie wir wollen. Wenn das Geld muss stimmen, es muss aufs Konto kommen. Dann je nach Größe Businesspartner im Sinne von Sparringspartner für die Führungskräfte und nicht nur die dafür da sind, einzustellen, zu kündigen und die Bonusrunde zu machen, sondern wirklich das Geschäft verstehen, soweit nötig, gut sind im Thema Coaching, Begleitung, Teamdynamiken, um die ganzen, sagen wir, Soft-Faktoren mit den Führungskräften zu besprechen und gleichzeitig auch so langfristige Auswirkungen auf Belegschaft und Mensch. Und dann je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Recruiter kann sein, je nachdem, ob sie eine große Fluktuation haben oder nicht, ist in der Regel, brauchen sie mindestens einen, der sich damit auskennt und dem Bereich Talentmanagement das zu administrieren. Und wenn es dann noch IT gibt, natürlich irgendein HR-ITler, der sich mit Systemen und Prozessen auseinandersetzt.
Jetzt hast du nochmal IT gesagt. Lass uns vielleicht zum Schluss noch einen Punkt. Es geht ja an niemandem vorbei. AI, KI, wie auch immer. Wie stehst du zu dem Thema KI in HR?
Ich finde, das ist ein Thema, wo man weder sagen kann, bin ich dafür oder dagegen. Es wird kommen. Also ganz einfach, es ist schon, es ist ja fast wöchentlich, kommen neue Nachrichten raus mit Personio, jetzt eine gute KI drin, Loga hat eine KI, Workday hat eine KI. Es wird über den Weg, wird KI massiv reinkommen. Das Thema HR sollte sich als Vorreiter im Thema KI verstehen. Ist so ein bisschen wie vor 15, 20 Jahren, wir sollten uns als Vorreiter in Digitalisierung verstehen. Motiviert uns irgendwo auf dem Papier alle, aber in der Realität werden wir es nicht sein, zumindest nicht in der breiten Masse. Trotzdem sollten wir uns damit auseinandersetzen, allein in Bezug auf ethische und kulturelle Themen. Weil wenn man mal überlegt, wir beraten Führungskräfte und Führungskräfte werden, wenn sie es nicht jetzt schon haben, mehr KI-Agent führen unter sich als echte Menschen. Mitarbeiter werden dadurch massiven Arbeitsveränderungen ausgesetzt werden, was letztendlich wir in irgendeiner Form begleiten müssen, weil es eine Kulturveränderung ist. Es wird potenziell Stellenabbau geben, oder gibt es ja jetzt schon, leider, ob das durch KI kommt oder nicht, ist die andere Frage, aber da wird's, ich meine, die Arbeitswelt wird sich in irgendeiner Form verändern. Wie auch immer. Kann man schwarz malen, kann man rosa-rot sehen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber dass sie sich verändern wird, das ist, glaube ich, unbestritten. Oder würde ich sagen, außer wir kriegen einen weltweiten Stromausfall. Aber selbst dann wird sie sich verändern. Selbst dann wird sie sich verändern. Genau. Also wir sollten uns damit auseinandersetzen, vor allen Dingen, weil wir es selber nutzen müssen, wie jeder Bereich. Wir können nicht sagen, wir nutzen es nicht. Es kommt durch die Tools automatisch mit rein und die ethische Einstellung dazu sollten wir auch zumindest ein paar von uns auf dem Schirm haben. Und das Thema Arbeitsveränderung. Das ist wie in Covid hat sich einiges verändert. Durch Energiepreise verändert sich die Wirtschaft, durch Globalisierung, Zentralisierung. Wir verändern uns einfach und KI ist ein großer Teil davon. Ja.
Super. Mega spannende Einblicke, Moritz. Vielen Dank. Ich könnte noch Stunden mit dir weiter quatschen. Vielleicht machen wir da nochmal irgendwann ein Follow-up. In diesem Sinne erstmal vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wenn es irgendwelche Fragen an Moritz gibt, gerne über die bekannten Kanäle zu uns kommen lassen. Wir verteilen es entsprechend. Dir, Moritz, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für uns. Und genau, angenehme Woche allen noch.
Ich danke dir und euch auch eine schöne Woche.